Hallo, hier ist Olaf und hier sind wir wieder mit unserem Podcast der Canon Academy. Wir nähern uns mit der heutigen Folge unserem ersten kleinen Jubiläum. Weißt du welches, Mustafa?
Ja, natürlich. Aber zunächst einmal auch von mir ein freundliches Hallo an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir werden zweistellig und zwar mit unserer nächsten Folge. Also herzlich willkommen zur heutigen Folge 9.
Ganz genau. Und wir hatten ja bis heute eine ganze Reihe von ganz besonderen Fotografinnen und Fotografen zu Gast. Und diese Reihe wollen wir heute fortsetzen. Und zwar wieder mit unserer beliebten Rubrik Menschen hinter der Kamera.
Und zwar mit Lorenz Holder. Herzlich willkommen, Lorenz, im Foto- und Videopodcast der Canon Academy.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dabei zu sein. Und ich hoffe, wir können heute ein bisschen über spannende Themen plaudern.
Da bin ich mir ganz sicher. Schön, dass du zugeschaltet bist, Lorenz. Du bist ja auch spezialisiert auf das Thema Sport- und Actionfotografie, wie auch übrigens unser Gast in der vergangenen Folge, der Martin Bissig. Aber du hast, ich würde es mal so beschreiben, einen ganz besonderen Bildstil. Wie würdest du deinen Bildstil, Bildstil passt vielleicht nicht ganz so, ganz besondere Bildinhalte. Wie würdest du deinen Bildstil bzw. deine Bildinhalte so beschreiben?
Also ich würd sagen, in erster Linie bin ich irgendwie doch Sport und insbesondere Action-Sport-Fotograf. Aber ich glaube, was mich ein bisschen unterscheidet, ist, dass ich so im Herzen auch eigentlich so ein Landschafts- und Architekturfotograf bin und irgendwie in meinen Bildern auch immer zeigen möchte, wie schön die Orte sind, wo Sport stattfindet. Und eben nicht nur fokussiert auf den Moment des Athleten, sondern eben auch so ein bisschen das Außenrum zu zeigen. Und das ist irgendwie, glaube ich, so, was mir da auch wichtig ist.
Lorenz, natürlich nutzt du Canon-Equipment. Welches genau, wenn ich fragen darf? Und bist du beispielsweise mit Spiegelreflexkameras oder spiegellosen Kameras unterwegs? Und was sind da deine Lieblingsobjektive und wie unterstützt sich deine Ausrüstung bei deiner Arbeit?
Also ich bin zurzeit auf einer Canon R5 unterwegs und ich glaube, mein absolutes Lieblingsobjektiv da ist das 70-200, weil das einfach für meine Art zu arbeiten, ja, das ist von der Brennweite her genau richtig. Ich kann ein bisschen reinzoomen, kann weiter weg sein. Damit macht es mir eigentlich am meisten Spaß zu arbeiten.
Sind ja eine ganze Reihe von Fotos, wenn ich mir das so im Internet mal anschaue, mit künstlicher Beleuchtung entstanden. Bist du da mit Dauerlicht unterwegs oder welche Blitze nutzt du? Wie machst du das?
Also ich arbeite, das ist so ein bisschen eine Geschmackssache. Manchmal arbeite ich mit Blitzen, aber auch ganz gern ohne. Aber der Vorteil, wenn ich blitze, ist, dass ich mir so ein bisschen mein eigenes Licht setzen kann und quasi ganz bestimmt oder bestimmen kann, wo ich gerne was herausarbeiten möchte, irgendwo ein Spotlight setzen oder eben auch mit Absicht Sachen, die jetzt vielleicht nicht so schön sind, so ein bisschen im Schatten lassen. Und ich arbeite meistens mit den Canon Speedlights, eben in der Nacht, wenn ich nicht so, wenn kleinere Blitze ausreichend sind. Aber wenn ich tagsüber größere Sachen ausleuchte, dann arbeite ich meistens mit größeren Studioblitzen.
Lorenz, ich habe vor kurzem ein Video von dir gesehen unter dem Motto The Flip Side. Und zwar ist das ein ganz tolles Video, da bist du auch im Skatepark mit deinen Kindern unterwegs und hast da wirklich tolle Fotos und aus tollen Perspektiven erschaffen. Was bedeutet dies genau und wie bist du darauf gekommen?
Also Flipside war so ein bisschen, ist entstanden, während wir eben alle zu Hause saßen und nicht so wirklich, oder ich konnte zumindest nicht reisen und war hier so in der Umgebung gebunden. Und es hat so ein bisschen angefangen, als ich mit meinen Kindern im Skatepark war und ja, einfach trotzdem irgendwie fotografieren wollte. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwie müsste man das mal schaffen, Fotos zu machen im Skatepark, die so ein bisschen vielleicht diesen ganzen Mut irgendwie diese Stimmung, in der wir alle irgendwie gerade so ein bisschen waren oder sind, irgendwie auch in Bilder zu bekommen. Und ich habe dann versucht, Reflexionen in Pfützen und sowas zu finden und die Bilder dann um 180 Grad zu drehen, sodass man eigentlich doch das Bild wirklich gut sieht und trotzdem aber so ein bisschen alles surreal wirkt. Und ich fand das ein ganz spannendes Thema, auch zusammen mit den Kindern da das ein bisschen aufzugreifen und mit denen einfach zu arbeiten, also in Anführungszeichen zu arbeiten, die waren einfach nur am Fahren und ich habe mich so ein bisschen ausgetobt außenrum. Aber es war eben eine spannende, ein spannendes Projekt für uns alle und ja, ich fand, die Ergebnisse waren dann irgendwie wirklich so, dass ich gesagt habe, genau so fühlt man sich eigentlich, alles so ein bisschen komisch, irgendwie keiner weiß, was wir da gerade erleben und wie man damit umgehen soll und eben auch die Kinder. Und deswegen fand ich das irgendwie ein cooles Projekt, das zusammen da mit den Kids zu machen.
Ja, sehr schön, hat mir auch sehr gut gefallen. Du hattest uns im Vorgespräch ja erzählt, dass du professioneller Fotograf bist, das heißt, du lebst von der Fotografie. Was ist denn dein aktuelles Projekt?
Das aktuelle Projekt ist so ein bisschen, das findet gerade eher im Kopf statt, weil eben, wie gesagt, ich war eigentlich immer gewohnt zu reisen und im Moment darf ich es nicht. Und ja, und das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist im Prinzip Sachen vorbereiten, Projekte so auszuformulieren und Konzepte zu schreiben, die, wenn man dann wieder in die Nachbarländer reisen darf, dass ich die dann einfach nur noch umsetzen muss. Aber ja, ich finde es auch jetzt, so blöd das alles ist, irgendwie ganz schön, das alles von zu Hause zu machen, Zeit mit den Kindern zu verbringen und ja, und vorzubereiten eigentlich.
Lorenz, du hast schon gesagt, dass du so Konzepte ausarbeitest und schreibst und Ideen halt aufs Papier bringst. Wie genau kommst du denn an deine Aufträge? Das ist wahrscheinlich für die Zuhörer auch ganz interessant zu wissen. Und wer sind vielleicht deine Auftraggeber?
Also das, meistens läuft es bei mir so, dass ich eben Konzepte schreibe mit Bildideen, wie ich mir ja, Bilder eigentlich schon im Kopf vorstelle und skizziere die dann so gut wie möglich, sodass so ein potenzieller Kunde einfach sehen kann, okay, mit was kann ich denn ungefähr rechnen? Und dann schicke ich die Konzepte an meine Kunden, also zum Beispiel ich habe Red Bull als Kunde oder Nitro Snowboards und die gucken sich dann an und sagen, ah ja, das gefällt uns, das können wir uns vorstellen und dann, wenn es klappt, wird es dann umgesetzt und manchmal sagen sie auch, was für ein Quatsch, überleg dir was Neues, also so ein bisschen, ich werde da immer so ein bisschen proaktiv und schlag selber Ideen und Konzepte vor und hoffe dann, dass es jemandem gefällt.
Also, du bist ja auch gerade dabei, eine rote Linie zu überschreiten. Ah, ja. Ich sehe schon. Du weißt, wovon wir reden. Ich rede von der Redline Challenge. Und da gibt es ja, die Redline Challenge ist ja eine Ausschreibung sozusagen, ein Fotowettbewerb von Canon. Und da lädst du ein, so wie es so schön heißt, die aufregenden Möglichkeiten von Aufnahmen in der Dunkelheit und die immer wieder faszinierende Beziehung zwischen Licht, Schatten, Kontrast und Farbe zu erkunden. Was passiert denn da? Erzähl mal.
Also die Canon Redline Challenge ist ein Fotowettbewerb für jedermann, da kann jeder mitmachen und es gibt tolle Preise zu gewinnen und was das Spannende ist eben das Thema und zwar heißt es, wir fotografieren in der Nacht und ich habe so ein bisschen eine Liebe zur Nachtfotografie, weil mich das einfach unglaublich fasziniert, was man in der Nacht alles fotografieren kann. Also man kann in den Städten fotografieren, man kann Landschaften mit Langzeitbelichtung fotografieren, man kann auch sein eigenes Licht mitnehmen und quasi Sachen rausarbeiten, also Sachen, die man zeigen will, beleuchten und Sachen, die man eben nicht im Bild haben will, die lässt man einfach im Schatten, was tagsüber eben nicht möglich ist. Und das, finde ich, ist halt so eine tolle Art, seine eigenen Kreativität einfach völlig freien Lauf zu lassen und ja, Bilder zu erschaffen, die verblüffen. Und das finde ich das Spannende und deswegen finde ich das auch ein tolles Thema und ich kann da wirklich nur jedem empfehlen, da mal reinzugucken und mitzumachen.
Ja, also die Aufgabenstellung lautet ja Light in the Dark und diejenigen, die uns zuhören und an dieser Challenge, an diesem Fotowettbewerb gerne teilnehmen möchten, haben dazu Zeit bis zum 31. Mai dieses Jahres. Da ist nämlich der Einsendeschluss und die genauen Teilnahmebedingungen sind zu finden auf der bekannten Webseite www.canon.de und dort/redline-challenge.
Für mich als Videograf ist natürlich die Frage interessant, was spielt das Medium Video für dich für eine Rolle? Machst du Filme und für wen produzierst du sie?
Nee, ich bin reiner Fotograf und zwar einfach habe ich mir irgendwann mal gedacht, es gibt so tolle Video, wie sagt man, Videofilmer? Videografen, genau. Es gibt so tolle Videografen und ich glaube, also ich bin ein bisschen der Meinung, jeder sollte das machen, was er am besten kann. Und das ist bei mir einfach quasi ein Moment in einem Bild festhalten. Und wenn man Filme macht, dann gehört ja da auch der Schnitt dazu, der Ton, vielleicht die Musik. Und das ist eine ganz andere Art, Sachen zu erzählen. Und da bin ich einfach nicht so gut. Und deswegen vertraue ich, wenn ich einen Film brauche, auf Leute, die das gut können. Und ich mache einfach meine Single-Shots. Und so bisher war das auch, glaube ich, ganz gut so. Also ich weiß nicht, ob es gut wäre, wenn ich einen Film machen würde.
Ja, du hast ja gerade deine Fotos nochmal angesprochen und ich möchte auch gerne nochmal auf das Thema zurückkommen. Die Fotos haben mich schon in ganz besonderer Art und Weise berührt, muss ich sagen, wenn man sich das anschaut, weil so empfinde ich es zumindest, die Sportler sind ja oftmals eigentlich nur, wenn wir denn ehrlich sind, Beiwerk auf deinen Fotos. Also da passiert schon was Tolles, aber das kommt mir fast so ein bisschen vor, weißt du, wie früher diese Suchbilder, wo irgendwo etwas passiert, aber man weiß nur nicht wo und du zeigst ja wirklich ganz tolle Landschaften, ganz tolle Beleuchtung, du bist in historischen Bauwerken unterwegs und da muss man erst eine ganze Weile hingucken, um dann die eigentliche Sportaction zu sehen. Welche Sportaktionen bevorzugst du da? Also bist du viel mit Skatern unterwegs oder hast du deine Lieblingssportart? Und ich würde wirklich noch mal wissen, wie kommt man auf so eine Idee?
Also ich glaube, das ist immer so eine, ja, so eine dünne, wie sagt man, so eine fine line irgendwo. Wann ist man zu weit weg und wann erkennt man nicht mehr, was genau da an der Sportart passiert hat? Zwar ein unglaublich schönes Panorama, aber wie du sagst, der Sportler ist da nur noch Beiwerk. Und was mir immer extrem wichtig ist, ist, dass man den Sportler immer noch erkennt und vor allem auch, dass man genau erkennt, was macht der noch. Also der ist nicht nur so schemenhaft zu erkennen, sondern man kann eigentlich immer noch wirklich den Trick erkennen und was genau passiert. Und quasi diese Grenzerfahrung dazwischen zu weit weg oder dann doch vielleicht zu nah dran und man schneidet dann irgendwie wichtige Sachen, die eigentlich in der Landschaft wichtig sind, noch ab. Das finde ich ganz spannend. Also quasi das eine wäre ohne das andere, also das eine wäre ohne dem anderen nichts, also oder nicht so gut. Ich finde, das ist immer die Symbiose aus Sport und Landschaft oder Architektur. Also man, beides ist wichtig und ja, also es ist so ein bisschen, es ist wie so einen guten Salat machen. Da muss man auch irgendwie so ein bisschen die Gewürze richtig zusammenfinden und ja, wenn die Salatsoße nicht schmeckt, dann ist der ganze Salat nichts, egal wie schön er aussieht.
Ja, das ist wohl richtig. Also ich habe ja jetzt schon mehrfach gesagt, die Fotos beeindrucken mich wirklich sehr und auch die Art der Präsentation, die Gestaltung deiner Webseite zeigt mir ja auch, dass du wirklich auch etwas davon verstehst, deine Arbeiten zu präsentieren, also deine Präsenz im Internet setzt sich ja intensiv mit dem Thema auseinander. Zu finden ist diese Webseite übrigens unter lorenzholder.com, Lorenz Holder zusammengeschrieben. Weil du so gut präsentierst deine Arbeiten, würde mich mal interessieren, hast du das gelernt und hast du vielleicht sogar ein paar Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie man seine Bilder im Internet so geschickt, so interessant präsentieren kann?
Also gelernt habe ich es nicht. Ich habe mich da so ein bisschen selber reingefuchst. Und ja, als Tipp kann ich irgendwie nur geben, man müsste sich das ein bisschen, so eine Website oder so ein Portfolio ist ja nichts anderes wie ein Buch, wie so ein Coffee-Table-Book. Und da möchte man ja jetzt auch nicht zu viele Fotos drin haben, sondern man möchte einfach so das so durchblättern und sagen, eins nach dem anderen, das sind wirklich tolle Aufnahmen. Also ich glaube, das kennt jeder auch so ein bisschen, wenn irgendwie die Eltern aus dem Urlaub kommen und einem dann die Urlaubsfotos zeigen und es sind 300 Stück und man sieht die Strandbar aus allen möglichen Perspektiven. dann sage ich, ach, da hätte doch ein richtig gutes auch gereicht und dann erzählst du lieber noch was drüber. Und genauso ist es eigentlich bei einer Website, dass man wirklich eher Qualität vor Quantität nimmt und ja, bei der Fotoauswahl einfach auch die eigenen, wie sagt man, die eigenen Emotionen ein bisschen rauslässt, sondern, also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie in so einem Winterschneesturm ein Foto gemacht habe, wo ich wirklich, weiß ich nicht, 4 Stunden auf den Berg hochgelaufen bin in widrigsten Bedingungen und dann ein Foto gemacht habe, dann denke ich mir, das muss jetzt aber wirklich was Tolles sein, weil ich habe ja so dafür gekämpft. Und dann zeige ich es jemandem, der sagt, ja, es ist ganz nett. Ich denke mir, wie ganz nett? Ich war ja da 4 Stunden unterwegs. Also da bringt halt dann jeder so noch irgendwie eine emotionale Schiene mit in seine Bilder rein. Und am besten ist es, man zeigt seine Bilder jemandem, der da nicht dabei war, der das quasi nicht miterlebt hat, wie man da in dem Schneesturm war und der dann ganz objektiv sagt, ja, das ist ein schönes Bild und das gefällt mir. Oder eben, es ist halt so ein Okay-Bild. Ne? Und dann lässt man halt die Okay-Bilder einfach raus und nimmt wirklich nur das, wo man sagt, das ist wirklich, dafür stehe ich.
Sehr guter Tipp. Wo wir gerade beim Thema Online-Auftritt sind, bist du auch in den sozialen Medien unterwegs?
Ja, ich bin auf Instagram. Also da ist auch @LorenzHolder ein Wort.
Also ich denke, da wirst du jetzt eine Menge neuer Folger, Verfolger bekommen, Follower, wie es denn immer so schön heißt. Und ich denke, das bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, nachdem wir wirklich diesen sehr interessanten Einblick in deine Arbeiten und in deinen Arbeitsstil gefunden haben, uns bei dir recht herzlich zu bedanken.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, dass du heute unser Gast warst und für die interessanten Hintergrundinformationen und die Zeit, die du dir für das Gespräch genommen hast.
Ja, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht, mit euch zu plaudern und ich hoffe, man hat so ein bisschen Eindruck bekommen, wie das bei mir so läuft und ja, oder halt eben auch jetzt gerade nicht läuft, aber zu Hause ist es auch ganz schön und jetzt hoffen wir mal, dass wir alle bald wieder unsere Freiräume haben und alle wieder gesund bleiben und ne. Also vielen Dank fürs Gespräch und ich hoffe, es war ein bisschen interessant.
Dankeschön. So, wir haben heute noch ein weiteres wichtiges Thema vorbereitet.
Genau.
Du bist doch Videograf. Da spielt doch ein Thema eine zunehmend wichtige Rolle mit dem schönen Titel Vlogging. Was ist denn ein Vlog, ein Vlogger?
Ja, was ist ein Vlog? Also Vlogging bedeutet ja, also ich mache jetzt mal meine eigene Definition, dass man anhand von Videoaufnahmen ein bestimmtes Ereignis, ein Projekt, seinen Alltag irgendwie dokumentiert, also so eine Art Tagebuch führt und so den Zuschauer aus einer persönlichen Perspektive, vielleicht auch einer privateren Perspektive, mit einbezieht in das jeweilige Projekt oder Ereignis. Das wäre so jetzt mal grob zusammengefasst meine Definition von Vlogging.
Eine spannende Definition, finde ich sehr zutreffend. Wir wollen ja heute in unserem Podcast darüber reden, was denn nun wichtig ist, so einen Vlog zu führen, zu machen, zu veröffentlichen, worauf man achten muss und wie kommt man eigentlich zu einem guten Vlog?
Natürlich ist das Hauptwerkzeug dafür, was man benötigt, eine gute Kamera.
Und jetzt natürlich die Frage, was heißt denn in diesem Falle gut?
Ja, jede Kamera hat natürlich seine speziellen Stärken und in Anführungsstrichen Schwächen. Da man als Vlogger die Kamera in vielen Situationen nutzen möchte und mobil sein möchte, muss ja das Gesamtpaket irgendwie also relativ kompakt sein. Denn wenn man ein schweres Setup hat, eine klobige Kamera nutzt, dann wird man halt ganz oft den Fall haben, dass man sich dabei erwischt, dass man die Kamera jetzt doch nicht mitnimmt, weil es einfach zu schwer ist, zu kompliziert. Und dann vergeht vielleicht auch die Lust am Vloggen. Und deswegen ist klein, kompakt und mit guter Qualität so das A und O, würde ich sagen, bei der Kamera.
Du baut ja Canon keine großen Kameras, damit sie dann groß und schwer sind, sondern sie bauen große Kameras, damit man dann ganz viele Möglichkeiten hat, überhaupt Einstellungen vorzunehmen, individuelle Aufnahmen zu machen, besondere Effekte zu führen, das alles durchzuführen. Das alles führt dazu, dass die Kameras schwerer werden. Aber du empfehlst hier für das Thema Vlogging ganz eindeutig kleine, leichte, transportable Kameras.
Genau. Aber man sollte natürlich nicht irgendwie den Kompromiss eingehen, klein und leicht, aber dafür schlechtere Qualität, sondern die Qualität muss schon stimmen. Und die technischen Voraussetzungen, die so eine Kamera haben muss, ist natürlich irgendwie ein hochauflösendes Bild, ein Mikrofon, was man anschließen kann extern, weil man ganz oft auch an die Grenzen kommt von dem internen Mikrofon, dass man dann irgendwie zu starke Umgebungsgeräusche hat oder Windgeräusche. Also man braucht zumindest eine Kamera, die Full HD kann, am besten noch mit 4K filmen kann. Und die Kamera sollte ein externes Mikrofon unterstützen und irgendwie einen Handgriff oder ein Videostativ, das man in der Hand halten kann, dass man halt einfach auch ein bisschen ja, besser sich selber in dem Selfie-Mode filmen kann.
Also die Kamera hätten wir damit schon mal ganz gut beschrieben, die Anforderungen an eine Kamera. Zur Kamera gehört ja jetzt aber auch noch ein Objektiv. Was wären denn da deine Empfehlungen?
Ja, genau. Und gerade das Thema Objektiv, da ist natürlich wichtig, dass man auch irgendwie eine Auswahl an Objektiven hat, dass man irgendwie eine Kamera hat, wo man auch Wechselobjektive dranpacken kann. Und ganz klar ist zu empfehlen, dass man irgendwie einen Weitwinkel hat, zumindest irgendwie, also was mir jetzt einfällt, ist 11 mm bis 22 mm zum Beispiel oder ein 16 zu 35 mm, je nachdem, welche Objektive man da zur Verfügung hat. Und vielleicht noch so ein Zoom-Objektiv, dass man halt, wenn man jetzt gerade keinen Selfie-Mode, so ein Talking Head nennt man das ja, wenn man da in die Kamera spricht, wenn man nicht gerade sowas aufnimmt, sondern irgendwie B-Roll oder irgendwie was mit Nahaufnahmen zeigen möchte, dann vielleicht so ein Zoom-Objektiv, das dann ein bisschen ja, näher an das Objekt drankommt.
Warum jetzt eigentlich so weitwinklig? Also normalerweise sagt man ja so in der People-Fotografie, da ist das ja eigentlich ein absolutes No-Go, wenn man so weitwinklige Objektive benutzt, 11 mm, 20 mm oder auch sogar ein 35 mm Objektiv ist ja manchmal an einer Vollformatkamera eigentlich gar nicht so gerne gesehen in dem Bereich People-Fotografie, weil die Proportionen ja oft verfälscht werden, verzerrt werden.
Ja, also Weitwinkel deshalb, weil beim Vlogging möchte man ja irgendwie den Zuschauer mitnehmen, das Ereignis. Ne? Man will jetzt nicht nur seinen Kopf da zeigen oder seinen Oberkörper, sondern irgendwie auch das Ganze drumherum zeigen. Und zusätzlich ist natürlich ein Weitwinkel hilfreich, da man halt sehr viel aufs Bild bekommt und nicht jetzt unbedingt den Bildausschnitt hundertprozentig wählen muss, sondern man kann sich aufs Vloggen konzentrieren und muss nicht schauen, dass man jetzt aus dem Bild geht oder so. Ne? Also es ist einfach einfacher, sich im Bild zu behalten. Ne?
Verstehe, weil mein Arm nur eine begrenzte Länge hat, sozusagen. Okay. Jetzt gibt es aber noch ein weiteres wichtiges Thema. Neben Objektiv, neben Kamera spielen doch noch andere Komponenten eine Rolle. Was fällt dir denn dazu so ein?
Ja, genau, das stimmt. Also Audio ist in vielen Situationen mindestens genauso wichtig, wenn nicht wichtiger, als das Video an sich. Dazu benötigt man natürlich noch ein Mikrofon, was man extern anschließen kann. Deswegen hatte ich das vorhin erwähnt, dass die Kamera schon einen externen Mikrofoneingang haben soll. Weil wenn man einen guten Ton hat, dann bleibt der Zuschauer auch am Ball und wird nicht durch Störgeräusche oder irgendwie andere, keine Ahnung, Windgeräusche vom eigentlichen Thema abgelenkt.
Ah ja, jetzt haben wir Kamera, wir haben Objektiv, wir haben ein gutes Mikrofon. Und damit haben wir ja schon einen ganz guten Vlog. Aber um das Vloggen aus der Hand auch für längere Zeit durchführen zu können, da gehört ja noch etwas anderes dazu. Irgendwie, ich sag mal, vielleicht ein etwas verlängerter Arm, damit ich nicht ganz so weitwinklig filmen muss.
Ja, genau, du sagst es. Der verlängerte Arm ist in diesem Fall dann entweder ein Griffstativ, also so ein Handstativ, oder ein Gorillapod nennt sich das auch. Das ist so ein flexibles Stativ, das kann man dann auch, also das kann man in der Hand halten, aber kann man auch dafür benutzen, dass man die Kamera irgendwie an schwierigen Orten irgendwie befestigen kann, ne? Irgendwie am Türrahmen oder am Geländer und so weiter und so fort. Also irgendeine Art Stativ, damit man die Kamera auch länger halten kann, damit sie auch nicht aus der Hand fällt und so weiter, ne?
Ja, du hattest ja dazu auch die Gelegenheit, so ein komplettes Setup einfach mal auszuprobieren, ne? Du hattest ja vor einer ganzen Weile ein Paket bekommen und was war denn da drin? Erzähl uns doch mal.
Ja, genau. Also ich durfte in den letzten Wochen die neue Canon M50 Mark II ausprobieren, in Kombination mit dem 11 bis 22 mm EFM-Objektiv. Die M50 Mark II ist genau für diesen Einsatzzweck super geeignet. Wir haben vom Formfaktor gesprochen, von Qualität gesprochen. Und das bietet diese Kamera auf jeden Fall an. Und zusammen mit dem Mikrofon, das nennt sich DME100, und dem Windschutz, um einfach Störgeräusche vom Wind nicht mit aufzunehmen, nennt sich auch Deadcat umgangssprachlich, und dem Handstativ, dem HG100 TBR, was dabei war, ist dieses kompakte Paket der perfekte Begleiter für den persönlichen Vlog. Und das konnte ich halt, wie gesagt, die letzten Wochen ausprobieren und bin sehr begeistert.
Warum?
Nun, was diese Kombination so perfekt macht, ist zum einen, dass wir hier ein wirklich sehr kompaktes Setup haben, ohne auf Qualität verzichten zu müssen. Wir haben hier eine Auflösung von 4K bis zu 4K und 25 Bildern die Sekunde, was ideal ist für Vlogger, um wirklich knackig scharfe Videos aufzunehmen. Und das 4K-Format erleichtert zudem bei der Nachbearbeitung, der ein oder andere kennt es, wenn man jetzt den Bildausschnitt nicht ganz perfekt gewählt hat, dann kann man in der Nachbearbeitung bei einem 4K-Bild kann man nachträglich das Bildmaterial, das Filmmaterial beschneiden, ohne an Bildqualität zu verlieren, wenn der Export dann am Ende in Full HD gemacht wird. Und das ist bei 90% der Fällen der Fall. Was die M50 Mark II auch besonders macht, ist, dass sie einen vertikalen Videomodus hat, was das Filmen von Videos für Social-Media-Plattformen wie Instagram und Co. wesentlich vereinfachen. Das heißt, man kann hochkant filmen, das Display wird auch entsprechend hochgeklappt um 180 Grad und dann hat man direkt seinen Ausschnitt und muss dann nicht irgendwie ein 16:9 Bild auf 9:16 schneiden für Instagram und Co. Man kann halt wirklich direkt das Bild so filmen, wie man es auch hochladen würde.
Ja, ich bin ja kein so großer Freund, muss ich mal gestehen, von diesen Hochkant-Videos, weil es entspricht so gar nicht meiner Sehgewohnheit und ich mag das eigentlich überhaupt nicht. Aber das ist sicherlich auch Geschmackssache. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass diejenigen, die ihren Bildschirm auch hochkant halten, sprich ihr Handy meistens hochkant halten, dass die da auf dieses Feature sehr scharf sind. Über ein weiteres spannendes Thema müssen wir ja auch noch sprechen. Wir haben tolle Bildqualität, aber um die tolle Bildqualität auch zur Geltung zu bringen, brauchen wir ja auch ein gutes Autofokus-System. Das heißt, ein Autofokus-System, das auch weitestgehend selbstständig arbeitet, weil du bist ja nicht hinter der Kamera, um den Vlog zu drehen, sondern du stehst ja vor der Kamera. Was kannst du denn da von der M50 Mark II erzählen?
Ja, das Besondere auch an dieser Canon-Kamera ist der Autofokus. Und zwar hat es einen Gesichtsautofokus, aber auch einen Augenautofokus. Und dieser ist halt sehr zuverlässig und ist wirklich eine große Hilfe beim Vloggen. Da kann man sich wirklich auf das Wesentliche konzentrieren und ist dann nicht irgendwie mit Autofokusproblemen beschäftigt. Die M50 Mark II bietet zudem noch Bluetooth und WLAN, also Wi-Fi an Bord. Und das ist natürlich auch sehr hilfreich, wenn man unterwegs ist, um die Kamera irgendwie drahtlos zu steuern oder Daten mal eben zu übertragen. Und das ist wirklich eine große Hilfe.
Ja, und jetzt kommt ja noch, du wirst es uns gleich verraten hoffentlich, der eigentliche Knaller, weshalb diese Kamera wirklich für Livestreamer so ganz, ganz besonders interessant ist.
Du sagst es, Olaf. Also ein besonderes Merkmal der M50 Mark II ist, dass die Kamera die Fähigkeit besitzt, einen Livestream direkt von der Kamera aus auf YouTube zu starten, ohne dass der Einsatz eines Computers benötigt wird. Das ist natürlich, also für mich und für viele andere, ein Gamechanger. Das ist ein super Feature und kenne ich auch so, ich weiß gar nicht, ob das irgendeine Kamera kann. Also ich kenne keine andere Kamera, die direkt von dem Gerät aus livestreamen kann. Vielleicht wichtig zu wissen, um einen Livestream direkt von der Kamera führen zu können, wird ein YouTube-Live-Account benötigt. Das heißt, man muss auch live gehen können mit dem YouTube-Account. Und das ist wirklich auch super leicht einzurichten. Man muss sich dann nur mit der Canon-App verbinden, einen Account erstellen. Und ja, wenn man da ein Event anlegt für einen Livestream bei YouTube, dann kann man da wirklich direkt live gehen. Und ja, einfacher geht's gar nicht.
So, jetzt hat man den YouTube-Live-Account erstellt, aber nun müssen ja die bewegten und die Toninformationen da noch irgendwo hinkommen. Wie macht man das denn?
Ja, natürlich kann man den klassischen Weg gehen, sich einfach mit dem WLAN-Netzwerk zu Hause zu verbinden und dann zu streamen. Das Besondere, und das ist auch wieder ein Game-Changer, was diese Kamera, die M50 Mark II kann, ist, sich mit dem Mobiltelefon zu verbinden. Und da dann einfach mobil, also wirklich outdoor irgendwo, live zu gehen und man ist komplett unabhängig von irgendwelchen WLAN-Netzwerken. Das ist natürlich ein super Feature, was die Kamera kann.
Ja, nur ist ja nicht nur für Vlogger, also für diejenigen, die sozusagen live streamen über ein bestimmtes Ereignis die Kamera interessant, sondern es gibt ja jetzt auch noch die Möglichkeit, dass man für Videokonferenzen die Kamera benutzt. Da passt sich ja das Modell nahtlos nahezu in die bisher bekannten Möglichkeiten zur Übertragung von Webcam-Inhalten über die Canon-Kameras ein und bietet auch dafür die Möglichkeiten, ist das richtig?
Ja, auch da hat Canon daran gedacht, wirklich an alle Livestreamer oder die Leute, die jetzt im Homeoffice arbeiten und irgendwelche Meetings besuchen müssen, da Features einzubringen. Und zwar kann man einmal natürlich über das EOS Webcam Utility Programm gehen, einfach über eine USB-Schnittstelle streamen, aber die Kamera bietet auch einen Clean HDMI-Out an. Das heißt, für alle diejenigen, die vielleicht eine Capture Card benutzen möchten oder eine Atem Mini benutzen möchten, die können wirklich ein sauberes HDMI-Signal raussenden, ohne irgendwelche Bildelemente oder Steuerungselemente mit zu übertragen. Das würde auch natürlich wieder nur die Zuschauer ablenken vom eigentlichen Thema. Und ja, Clean HDMI-Out ist auch ein sehr gutes Feature, was die Kamera hat.
Und wir legen ja immer in einigen Kursen immer relativ viel Wert darauf, dass man Clean HDMI-Out zur Verfügung hat, aber auch, dass man es abschalten kann. Weil wir zeigen ja in den Kursen dann auch ab und zu mal den Screen, so wie ihn der Fotograf sieht, so wie er den Blick durch den Sucher beziehungsweise durch den elektronischen Viewfinder hat, um die Features und Einstellungsmöglichkeiten der Kamera auch übertragen zu können. Also insofern abschaltbar ist da wirklich eine tolle Sache.
Ganz genau.
So, und jetzt kann ich mir die Kamera holen und habe dann die Kamera und habe dann vielleicht auch noch ein Objektiv dazu. Wenn ich denn schon in der Canon-Welt zu Hause bin, muss ich ja, glaube ich, nicht ganz so viel Objektive kaufen, weil ich kann ja auch die Objektive nutzen, die ich bisher mit meiner Canon Spiegelreflexkamera benutzt habe.
Ja, genau, da gibt es einen Adapter von Canon, der die M-Objektive im Prinzip, dass man die EF-Objektive an den M-Mount bekommt. Und ja, da hat man auf jeden Fall alle Möglichkeiten, seine ganzen EF-Objektive mit diesem Adapter an den M-Mount der M50 zu bekommen.
Also eine tolle Ergänzung zu den oder für diejenigen, die ganz gerne vielleicht auch über ihre eigene Fotokamera berichten wollen, mit einer Canon-Kamera die Kurse anbieten wollen und zeigen wollen, wie das ein oder andere funktioniert. Insofern gutes Feature, finde ich. Aber jetzt kommt ja die Kamera nicht nur alleine, sondern man kann die auch in einem kompletten Set kaufen, wenn man denn wirklich Einsteiger ist oder wenn man gleich, ich sag mal, ein optimiertes Set haben möchte. Was gehört denn alles zu diesem Set?
Ja, apropos Set, Canon bietet zwei Kits an im Prinzip. Es gibt einmal das Vlogger-Kit und Premium-Live-Stream-Kit. Ich sag mal vielleicht einfach, was diese Kits beinhalten. Das Vlogger-Kit, da ist einmal die Kamera dabei und ein Objektiv, das 15-45mm, eine 32GB SD-Karte, der Joby GorillaPod 1000 und ein Rode-Mikrofon, das Video Micro ist auch dabei. Beim Premium-Livestream-Kit ist auch wieder die Kamera mit dem Objektiv dabei, wieder der GorillaPod, das Rode-Mikrofon, zudem noch ein Atomos Connect HDMI-Konverter, also eine Capture-Card und ein HDMI-Kabel. Und damit man auch längere Livestreams machen kann, eine Stromversorgung, ein DC-Kuppler von Canon.
Den man einfach da reinschieben kann, wo die Kamera normalerweise ihren Akku sitzen hat und dann eben unterbrechungsfrei dafür sorgt, dass man auch über die Akkukapazität hinaus online bleiben kann.
Ganz genau.
Also eigentlich ein perfektes Paket fürs Vloggen. Und ich muss dir ehrlich sagen, wenn ich nicht schon eine hätte, würde ich jetzt nochmal überlegen.
Ja, also vielleicht als B-Kamera oder so. Ne? Wenn man jetzt schon viele Kameras hat, so wie du und ich, ist das als B-Kamera wahrscheinlich super geeignet.
Ja, also probiert's mal aus. Erzählt uns vielleicht auch mal von euren Einsätzen mit dem neuen Kit oder auch mit eurem Kit. Was vloggt ihr so? Worüber vloggt ihr so? Und erzählt uns mal von euren Erfahrungen. Wir nehmen das hier gerne mal auf und diskutieren mit euch darüber.
Fragen wieder an unsere bekannte E-Mail-Adresse podcast@canon-academy.de.
Und Mustafa, ich muss dir sagen, einen habe ich noch.
Okay.
Ich glaube, wir hatten es ja eingangs erwähnt, wir haben ein ganz, 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 ganz kleines Jubiläum mit der nächsten Folge. Und insofern vielleicht an der Stelle ein Cliffhanger. Ich glaube, wir haben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bei der nächsten Podcast-Folge eine kleine Überraschung bereit. Sagen wir es mal so.
Seid gespannt.
Also, das war's dann für diesmal. Bis zum nächsten Monat. Tschüss und bye-bye von Olaf.
Alles Gute auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt kreativ.